Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Die Produktmanager bei Google Ads waren mal wieder nicht ganz faul, würde ich sagen. Und es gibt in den letzten Monaten wieder eine ganze Reihe an News und Updates, neue Möglichkeiten, Funktionen etc. Welche davon was taugen, welche du unbedingt testen solltest, wo du von vielleicht auch die Finger lassen solltest, das erfährst du jetzt. Denn, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und ich habe mir mal an meine Seite wieder den Eugen geholt. Eugen ist bei uns einer der SEA-Nerds. Darf ich das so sagen?
Das freut mich sogar.
Das freut dich sogar. Das freut mich, das zu hören. Und Eugen hat sich mal die ganzen Updates so aus den letzten Monaten mal zu Gemüte geführt. Also ja, damit leben muss er eh den ganzen Tag. Und ich habe ihn mal gebeten, mal zu gucken, was sind denn da so die relevantesten und wie schauen wir auch auf die Themen drauf. So Eugen, mit der These, die Produktmanager von bei Google Ads waren nicht faul. Liege ich da richtig?
Ja, Volltreffer. Vor allem, wenn man zurückblickt, als wir unseren letzten Podcast und den Kneipentalk aufgenommen haben, hat sich einiges getan.
Okay, ich habe gar nicht mehr geschaut, aber es ist, glaube ich, über ein Jahr auf jeden Fall her. Und ja, ist nach wie vor die Entwicklung so Kontrolle weg, Automatisierung rein, bisschen AI, Glitzerstaub noch drüber, kann man das so sagen?
Von ganz oben betrachtet, ja, trifft sehr gut. Aber wir steigen ja heute ein bisschen tiefer ein und gucken mal, weil da gibt es schon kleine Unterschiede und auch ja teils Good News, würde ich sagen, für uns Marketeers.
Wow, da hat man lange nicht mehr Gefühl. Also die Google-Leute sagen das ein bisschen anders. Ich meine, ich kenne es ja von euch SEAs, ihr schaut ja schon sehr, sehr kritisch auch drauf. Und ja, ich sehe es dann auch, lese bei uns im SEA-Slack-Channel auch ganz gerne mal mit. Und es ist nicht immer nur Jubel dann da. Aber dann lass uns doch mal reinsteigen so in die Updates. Lass uns mal einen groben Überblick machen. So, was sind so die wichtigsten Themen, um dann irgendwie auch tiefer einzusteigen, was das bedeutet und wie auch unsere Erfahrungswerte damit sind.
Ich glaube, da sollte man generell erstmal unterscheiden. Also für uns als SEA-Marketeer tut sich ja einiges so quasi im Motor oder im Interface, in den Algorithmen, in den Einstellungsmöglichkeiten. Und dann ändert sich ja auch vieles für den Nutzer vorne quasi im, ich nenne es jetzt mal Frontend. Ja,
also das, was die Suchergebnisseite,
genau. Das, was, also ich glaube, jeder bekommt das mit, der googelt, also vermutlich hier jeder auch der ZuhörerInnen, dass sich das Bild ständig verändert. Die Ergebnisse, wie werden die dargestellt, wie werden die angeordnet, das ändert sich stetig, vor allem auch dieses Jahr.
Ist, also ich meine, dieses Jahr ganz besonders halt eben einfach durch AI-Overview ist immer sehr, sehr disruptierend, was dann da passiert. Mal schauen auch, wie viel davon dann wieder zurückgebaut wird, ja, und variiert wird. Aber ja, da tut sich eine Menge. Das Spannende ist ja eigentlich dann auch, Google verdient ja weiterhin einfach nur durch Ads Geld, kann man schon fast platt sagen. So, sie werden die Suchergebnisseite ja nie so stark anpassen, dass die Ads nicht genug Sichtbarkeit bekommen. Also ich meine, die Sicherheit haben wir eigentlich.
Ja, die Sicherheit haben wir auch, wenn wir, genau, das ist halt so ein krasser Punkt dieses Jahr. Wir haben teilweise gesehen, Screenshots, LinkedIn, aber auch bei anderen Blogs, SEA-Blogs, dass teilweise organische Ergebnisse doch präsenter gezeigt werden, als wir alles vermutet hätten, weil du hast es gerade gesagt, also mit Werbung verdient Google ihr Geld und das nicht zu knapp, vor allem wenn man immer mal auf die Quartalsberichte schaut, ist ja Werbung der Treiber. Ich meine, das Thema für Google und daher kommt auch das ganze Cash.
So, ich meine, eine der größten Änderungen ja in den letzten Jahren, was Kampagnentypen anging, war ja so das Thema Performance Max. Es gibt auch keine Konferenz im Online-Bereich, wo nicht irgendwie PMax mal irgendwie mit auftaucht. Wie ist da so der Stand? Was hat sich da getan? Weil ich meine, auch das war auch so ein Thema, viel Applaus kam jetzt von unserer Seite aus nicht dafür.
Nee, gar nicht. Und wir haben es, glaube ich, auch beide als sehr Unwort des Jahres, spaßeshalber genannt im letzten Podcast, glaube ich. Ja, der Applaus hat sich stark in Grenzen gehalten, aber genau da gibt es, also wir haben, glaube ich, damals schon gesagt, PMax ist gekommen, um zu bleiben und das sagen wir auch weiterhin, aber es hat sich einiges getan, vor allem, das wollte ich eben sagen mit den Good News, da wollte ich darauf hinaus, wir bekommen immer mehr Einblicke, das ist der ganz, ganz große Pluspunkt, was wir auch kritisiert haben, hier zu Recht oder auch alle in der SEA-Bubble, dass uns so viele Sachen genommen wurden, von Kontrolle bis Einsicht, wo wir überhaupt dem Kunden Rechenschaft schuldig sind, Einsicht zu geben in die Daten, ne? Was machen die Wettbewerber, was ist mit den Suchanfragen, wieso werden wir immer noch zu irgendwelchen Themen ausgespielt, wieso, was? Und ja, wir konnten da immer weniger dann zu sagen, auf einmal aus dem Nichts und dann stehst du halt erstmal da.
Ja, so, und das ist besser geworden, das ist ja schon mal ein guter Ausblick. Die Realität holt uns manchmal schneller ein, als der Schnitt arbeiten kann. die Herausforderung bei solchen Update-Folgen ist immer, sie so schnell wie möglich online zu stellen, denn manchmal passiert dann in der Zwischenzeit doch wieder ein bisschen was. Und genau das ist auch hier der Fall gewesen. Also zwischen den wenigen Tagen, in den wenigen Tagen zwischen Aufnahme und Ausstrahlung hat Google nochmal ein Update reingeschoben. Und zwar auch etwas, was wir prognostiziert und erhofft hatten. Und zwar, dass einfach auch bei PMax-Kampagnen mehr Transparenz reinkommt und wir einfach mehr Informationen bekommen und, sag ich mal, die Steuerung etwas leichter wird. So, und das ist jetzt in der Folge noch nicht konkret erwähnt, aber wir haben es schon prognostiziert, so zum Beispiel, dass wir halt eben jetzt sehen können, dass Fehlerschreibweisen, also Falschschreibweisen von Suchanfragen, die wir als negative Keywords eingebucht haben, auch mit berücksichtigt werden und die nicht halt eben alle zum Beispiel einzeln mit eingebucht werden, was durchaus, sage ich mal, einen großen Schmerz bei den SEAs lindert, weil das Ganze dann manuell zu machen, ist wirklich eine Arbeit, die kein Mensch braucht. Also da gab es jetzt in der Zwischenzeit wieder ein Update. Ihr seht, wie wichtig es ist, am Ball zu bleiben. Das wollte ich jetzt noch als kleinen Einschub machen und wünsche viel Spaß bei der Umsetzung. So, was haben wir sonst noch an großen Themen, bevor wir jetzt bei PMax dann mal tiefer reingehen?
Ja, also ich weiß nicht, falls wir nochmal über die, aus Nutzersicht, ich glaube, jeder hat das schon mitbekommen auf der Seite, also vor allem Google Shopping, was ich persönlich auch präferiere in der Arbeit, da tut sich einiges mit. Du hast es, glaube ich, AI-Zauberstaub genannt, da kommt einiges auf uns zu und ich glaube, das wird uns allen helfen, so diese Shopping-Erfahrung online noch besser darzustellen und die Produkte und auch die Brand viel besser zu kommunizieren. Einfach mit Hilfe von Videos, das wird immer wichtiger werden, also nicht nur auf Social Media und Amazon, sieht man ja auch überall mittlerweile Produktvideos, das wird auch bei Google so sein. Oder ist schon in der Mache. Und dann kommen halt die ganzen AI-Tools hinzu, die es uns allen, also den Kunden, Kundinnen und auch uns einfacher machen soll, ja, qualitativ hochwertige Videos zu gestalten mit Hilfe von AI. Mhm. Und ich glaube, vielleicht kann man ja einen Punkt nochmal nennen, dieses Virtual Try-On, vielleicht haben das ein paar HörerInnen schon letztes Jahr mitbekommen, es war ein Riesenhype, auch unter anderem bei Amazon, dass man einfach schauen kann, dass man ja die Sachen online irgendwie darstellen kann, schon mal, sei es im Raum jetzt mit Augmented Reality, glaube ich, nennt sich das dann, oder an sich selbst. Und das hilft natürlich enorm, die Klickraten in die Höhe zu treiben. Und ja, ich glaube generell, das ganze Shopping-Erlebnis online kommt dem nahe, was man vielleicht online vermisst, dieses physische Anprobieren, sei es jetzt Fashion mal als Beispiel genannt, da wird, glaube ich, einiges kommen.
Okay, also das heißt, wer im E-Commerce unterwegs ist, unbedingt jetzt dranbleiben, weil da gehen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein, was denn da passiert. PMax war so der riesen neue Kampagnentyp, der ziemlich viel durchgewürfelt hat. Gab es da auch noch andere Formate jetzt, die dann durchaus auch mal näher zu betrachten sind?
Ja, genau. Also PMax war jetzt das Ding, das große Ding, aber auch Demand Gen wurde letztes Jahr als neuer, komplett neuer Kampagnentyp released. Das ist so der Nachfolger der Discovery-Kampagnen und ist auch vor allem dieses Jahr extrem viel gewachsen. Also letztes Jahr, als es gedroppt wurde, wie immer sehr kritisch betrachtet, also zu Recht natürlich, das muss man auch dazu sagen. Aber wir kriegen vor allem in Demand Gen aktuell sehr viele geile neue Features, auch dieses ganze Shopping-Thema, nochmal darauf zurückzukommen. Also man kann quasi dieses ganze Demand Gen-Thema jetzt nur noch mit den Feeds angehen, wer da wirklich Wert auf Qualität oder Performance legt, anstatt Reichweite zu generieren, weil er irgendwie abhängig ist von Absatzzahlen und einem guten Rohr aus einer guten Kur. Und da kam jetzt auch in letzter Zeit vor allem ganz viele neue Einstellungsmöglichkeiten, die wir in PMax vermissen. Und ich weiß nicht, ob das Hoffnung geben kann, dass das irgendwann auch nochmal bei PMax wiederkommt. Vielleicht nochmal kurz als ein Beispiel, also sowas wie Geotargeting oder auch die Lookalike-Zielgruppen, die uns letztes Jahr weggenommen wurden, sind jetzt da in einem anderen Format und mit einem anderen Namen wieder zurückgekommen. Also das sind so Themen, die so ein bisschen Hoffnung geben, weil die jetzt in Demand-Gen dieses Jahr neu hinzugekommen sind, dass vielleicht PMax auch davon profitieren wird.
Okay, also Demand-Gen, ich finde es ein super spannendes Format. Bin da auch sehr gespannt drauf, wie dann so dein Bericht von Erfahrungswerten dann auch ist. Was haben wir noch an News und Updates, wo die Hörerinnen auf jeden Fall mal genauer hinschauen sollten?
Ja, also wir haben ja jährlich im Mai stattfinden die Google Marketing Live-Konferenz, wo wir ja auch immer vor Ort sind in Dublin. Und da war letztes Jahr und auch dieses Jahr natürlich alles in Zeichen von AI gewesen. Aber da tut sich auch einiges. Das ist nicht nur bla bla. Also klar, letztes Jahr sollte schon einiges kommen, was nicht gekommen ist. Aber wir kennen das ja alle. Aber dieses Jahr soll es jetzt kommen. Jetzt aber wirklich, genau. Google AI, jetzt aber wirklich. Aber es ist schon einiges passiert. Wir haben Zugänge zu neuen Tools. Imagine 2 ist da, glaube ich, das krasseste. Dieses Text-to-Image-AI-Tool, was wir selber, kann man auch so sagen, vielleicht noch nicht nutzen. Aber was vor allem jetzt, ich habe es eben schon gesagt, für die Creative oder Creative und Assets-Erstellung und vor allem qualitativ hochwertig, da wird das eine Riesenhilfe sein. Und ich bin mir sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass auch wir das nutzen. Vielleicht ja auch schon jetzt für Q4, wo es dann für die meisten E-Commercer sehr, sehr interessant wird. Und ich glaube, da werden wir auch schon, oder alle, die selbst auch Google Ads-Kunden betreuen, wenn es nicht bei sich selber passiert, dann bei der Konkurrenz vielleicht auch sehen, dass da ganz krasse neue Features irgendwie ja veröffentlicht werden und die der Wettbewerb es sicherlich für sich nutzen wird.
Was haben wir noch Neues?
Ganz groß, wahrscheinlich mit der größte Punkt und auch schmerzhafteste Punkt dieses Jahr war das ganze Thema rund um den Consent Mode V2, kam ja das europäische Gesetz für die digitalen Märkte zustande, kurz DMA. Ich weiß nicht, wollen wir da jetzt schon ganz kurz drauf eingehen, einfach abfrühstücken oder?
Erzähl mal kurz, worum es geht und wir gehen gleich mal.
Ich bin auch kein Datenschutzexperte, aber wir können ja ganz kurz mal abholen. Ich denke, jeder und ich hoffe auch wirklich, jeder hat es umgesetzt. Und da geht es darum, dass Europa quasi eine neue Richtlinie erstellt hat für die Gatekeeper, und Gatekeeper sind so die ganz großen Player, also allen voran natürlich Facebook, Microsoft und Google, die jetzt dazu ja verdonnert wurden quasi, das ganze Thema Datenschutz und Konsenszustimmung mal endgültig in den Griff zu bekommen. Und da wurden wir dann alle quasi mit einer Deadline konfrontiert, das umzusetzen bei allen Kunden. Und ich glaube, da hat auch unsere Web-Analytics-Abteilung musste rennen, um da jetzt nachzukommen, weil wie das halt so ist. Es gibt eine Deadline und meistens auch bei Kunden das Day-to-Day-Geschäft ist halt die Priorität, und solche Themen, die werden dann halt von Google vorgesetzt, und wer nicht mitmacht, der leidet dann am Ende darunter, unter Datenverlust am schlimmsten sogar oder auch unter den Tracking-Verlust, und gleichzeitig läuft man ja auch Gefahr, das Datenschutzgesetz zu verletzen und somit irgendwelche Abmahnungen in Kauf zu nehmen. Ja, das war ein Riesenthema zum 1.3. und ja, ich hoffe, weil es jetzt auch schon 3 Monate her ist, dass da jeder aufgesprungen ist, und da wird bestimmt auch noch einiges kommen, also Datenschutz, Tracking, Cookie-less Future ist ja das Stichwort, wird weiterhin dieses Jahr und nächstes Jahr sehr präsent sein.
Ja, ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. Ich merke es ja auch immer, es sind nicht die Themen, wo ich sofort drauf anspringe und sage, boah, endlich mal. Und das geht ja den meisten Leuten im Marketing auch so. Das sind jetzt ist eher wie so Zahnarztbesuch. Muss man durch, man kommt nicht drum rum. So, die Schmerzen werden größer, wenn man es nicht macht.
Ja, genau. Das war, glaube ich, das müsste aus Tracking-Themen der krasseste Punkt gewesen sein. Aber Google hilft da schon. Also die sehen die Painpoints auch, und die brauchen natürlich auch die Daten, um irgendwie unsere Performance mit Hilfe vom Algorithmus am Laufen zu halten. Ja. Und deswegen arbeitet Google im Hintergrund immer mehr an verschiedensten Tools, die auch Diagnosetools oder Hilfe zur Umsetzung sozusagen, wenn man selber vielleicht die Ressourcen nicht hat, das alles richtig umzusetzen. Oder wenigstens, wenn der Consent nicht kommt, da sind wir wieder bei Consent Mode V2, diese Modellierung der Conversions nachzubauen sozusagen, um einfach diese Daten zu haben, um erfolgreich Werbung schalten zu können oder datengetriebene Werbung schalten zu können.
So, und dann hat es mir noch in der Vorbereitung über den Zaun geschmissen, Google isoliert sich nicht, sondern kooperiert auch ganz gerne. Was haben wir da an spannenden Möglichkeiten?
Ja, einiges. Ich glaube, so für die Medienwelt war das Thema mit Reddit ganz extrem. Und das ist auch das Erste, was man sieht, ich weiß nicht, ob das auch schon anderen hier aufgefallen ist, wenn man in der Google-Suche aktiv ist, dann kriegt man immer mehr Reddit-Inhalte ausgespielt. Ich glaube, jeder kennt Reddit, das sind diese Threads sozusagen, wo sich echte Menschen unterhalten.
Genau, User-Generated Content.
Ja, genau.
Wird im SEO-Bereich ja extrem intensiv ganz diskutiert, genau, weil die einfach so einen krassen Push bekommen haben und auch im AI-Thema ja Google offensichtlich sehr viele Antworten aus Reddit-Threads zieht, wo man über die Qualität dann halt eben auch mal diskutieren kann.
Ja, aber das ist ja immer der Punkt, ne? Das sollte man auch immer tun. Aber ich glaube, bei Reddit, ich bin jetzt kein Fanboy der Plattform, aber man merkt schon, dass da Leute vielleicht eher die Wahrheit sagen, als wenn ich mir auf der Webseite der Brand die Produktbewertung beispielsweise durchlese, ne? Oder bei Amazon gibt's ja auch genug Fake-Vorwürfe und auch irgendwelche Insider, die dann auspacken, die da Fake-Bewertungen geschrieben haben. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund gewesen, kann man ja auch so sagen, hat Google selbst behauptet, dass immer mehr Nutzer in Kombination Site Reddit suchen. Also die wollen quasi die Antwort auf ihre Frage als Quelle Reddit haben. Und daher kam das auch zustande, und das merkt man auch in der Ausspielung dann eben vor allem im organischen Bereich, dass immer mehr Reddit reinkommt oder Reddit-Ergebnisse reinkommen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach dieser Trend, dass Nutzer wirklich Inhalte von anderen echten Menschen halt nutzen wollen und diese direkte Benutzererfahrung, menschliche Einblicke, vor allem, ich glaube, mit Thema Reviews, Product Reviews wird das sehr wichtig sein, und Google hätte diesen Schritt sonst nicht gemacht. Vor allem ist das basierend auf AI, du hast es, glaube ich, gerade schon gesagt, ganz großes Thema. Und die anderen vielleicht noch Punkte, wir haben gesehen, dass zum Beispiel Canva, ich glaube, da arbeiten auch die meisten mit, auch ein super Tool, dass die eine direkte Integration haben werden, dass man eben Sachen aus Canva direkt zu Google Ads importieren kann ins Interface. Ich glaube, das wird auch ein Riesending werden. Und ich glaube, der letzte Punkt wäre noch Pinterest, dass wir, das müsste aber noch in der Beta sein. Falls ihr das im Konto noch nicht seht, könnt ihr da mal mit euren Google-Ansprechpartnern sprechen, dass man eben auch auf Pinterest seine Google Ads schalten kann.
Das, weil Pinterest hat ja auch ein eigenes Ads-Format, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Mhm. Das haben wir nie so richtig zum Fliegen bekommen. Und über Google Ads hat man natürlich dann direkt auch richtig Zugriff auf, ja, eigentlich alle Werbetreibenden, die es in Deutschland gibt.
So. Ja, kann man so sagen, genau.
Ja, cool. Da bin ich extrem gespannt. Also insbesondere aus E-Commerce-Perspektive ist das natürlich wieder ein spannendes Thema.
Ganz genau. Also mit Pinterest, also Pinterest hat ja diesen riesen Vorteil, glaube ich, dass man ja auch diesen Direktkauf passiert wieder und egal, ob ich jetzt bei einer Brand kaufe oder eben, weiß ich nicht, bei anderen Personen, dass ich, glaube ich, ein sehr positives Einkaufserlebnis habe. Weil ich glaube, Nutzer gehen gezielt zu Pinterest, weil sie etwas daran schätzen an der Plattform und eben dann nicht vielleicht bei Google Shopping oder Amazon gucken. Deswegen, glaube ich, war das schon ein sehr guter Schritt.
So, dann lass uns mal ein bisschen tiefer gehen. Performance Max, also das ungeliebte Stiefkind irgendwie. So, wenn ich es richtig gehört habe, ist deine persönliche Beziehung zu Google Performance Max, hat sich ein bisschen verbessert, oder?
Ja, ein klein wenig vielleicht. Also es ist immer noch keine gute Beziehung, würde ich behaupten. Ja, es ist einfach, man kann dem Ganzen jetzt natürlich hinterherholen. Wir hatten letztes Mal schon gesagt, du musst eher einfach adaptieren, sonst gehst du unter. Mhm. Wir haben neben PMax ja immer noch diese Standard-Shopping-Kampagnen, klar. Da haben wir noch die Kontrolle, aber PMax selbst, ja, wir müssen damit zurechtkommen. Und wir haben, das ist halt der große Punkt, der mir aufgefallen ist, vor allem jetzt rückblickend seit unserer letzten Aufnahme, hat sich einiges verbessert. Und das ist auch einfach, glaube ich, das Feedback von Google für die Kritikpunkte aus der Community, einfach aus der PPC-Community, weil das unsere Arbeit komplett eingeschränkt hat. Vor allem, wie gesagt, hinsichtlich Reportings. Weil man war alles Brand, Non-Brand vermischt und wir konnten immer weniger sehen, wofür das Geld eigentlich genau ausgegeben wird. Und vor allem wo, in welchem Kanal.
Ja.
Weil nicht jeder möchte YouTube-Ads schalten. Vor allem nicht mit diesen billig produzierten Videos, was totaler Horror war.
Tatsächlich aus Brand-Perspektive fand ich das wirklich schlimm. A, weil du keine Kontrolle über die Werbemittel hast. Also das Thema Brand-Safety, das ist halt ein Riesenthema. Plus Brand- und Non-Brand-Traffic zu vermischen, ist halt aus strategischer Perspektive einfach totaler Bullshit, muss man so sagen.
Ja, total. Und da hat sich einiges getan. Wie gesagt, wir können mittlerweile ohne Hilfe vom Google-Support, das war letztes Mal noch bei der Aufnahme, der Stand, selbst endlich Markenausschlüsse vornehmen, zu sagen, wir wollen keinen Brand-Traffic in unserer PMax haben. Und hinsichtlich der Reports hat sich auch einiges getan. Vor allem dieses Jahr alleine. Also man kann mehr Auktionsdatenberichte einsehen. Vor allem jetzt auch neu. Das gibt es, glaube ich, in anderen Kampagnentypen nicht. Zu unterscheiden zwischen, wer ist neu dazugekommen. Das hätte man sonst eben selbst eine Analyse machen müssen im Vergleich über die Zeiträume. Budget-Reports gibt es auch jetzt mittlerweile. Und auch zu den Suchanfragen kriegen wir immer mehr Einblicke. Aber da sind wir noch ganz weit weg von dem idealen Zustand.
Okay. Haben wir denn auch, also ich meine, mehr Einblicke ist doch mal cool. Haben wir auch mehr Steuerungsmöglichkeiten?
Ja, also Kleinigkeiten, ne? Wie ich habe es eben gesagt, sei es das Thema mit den Markenausschlüssen, was sehr hilfreich ist, muss man sagen. Aber dann ist die Frage, wieso dauert das so lange, diese Negatives ausschließen zu können? Weil vorher war es ja überall möglich, in anderen Kampagnen auch weiterhin möglich. Das war so ein kleiner Dorn, ja. Und ansonsten können wir mittlerweile sowas wie IP-Ausschlüsse vornehmen. Das sind so Kleinigkeiten. Man merkt so, man kriegt vielleicht so Häppchen serviert.
Ja, dass man so einmal die Seas ein bisschen ruhig stellt, ja, vielleicht. Ja,
genau. Irgendwie, weil ich meine, die Community ist riesig, wirklich groß. Und die Ginny Marvin, die viel auf Twitter oder X jetzt und auch LinkedIn unterwegs ist und versucht, die PPC-Community aus Google-Seite so ein bisschen zu beruhigen und entgegenzukommen, Fragen zu beantworten, auch vielleicht auch Mythen zu klären. Ich glaube, die hat sehr viel zu tun.
Was wäre so, wenn du jetzt mal so einen Wunsch durchsetzen könntest, was wäre im Bereich PMax eigentlich sowas, was jetzt einfach mal implementiert werden müsste, damit du und deine Kolleginnen und Kollegen einen besseren Job machen können?
Ja, sehr gute Frage, Robin. Jetzt würde ich gerne natürlich mit den anderen erstmal mich besprechen, aber ich werde es jetzt mal aus meiner Perspektive einfach mal losfeuern. Mir persönlich fehlt extrem einfach dieser ganze reine Shopping-Ansatz. Klar, wir können Feed-only PMax noch schalten. War letztes Jahr schon ganz ungern gesehen, also in jedem Gespräch mit Google, ja, ihr müsst mehr Assets hinzufügen, Texte, Bilder, aber das bedeutet ja auch automatisch, dass wir dann alle anderen Kanäle bedienen in der PMax.
Also das heißt, einfach keine Assets reingemacht, sodass halt eben nur bei Shopping ausgeliefert werden kann.
Das Problem hierbei ist tatsächlich dann, früher oder später kommt es einfach dazu, dass Google dann die Daten aus dem Feed nimmt, also ne, Produktbild, Titel, Produkttitel, alles, was ihr über das Merchant Center einspielt und bastelt daraus dann ein Video. Ne? Du brauchst gar nicht mehr irgendwie Bilder oder Texte.
Das war nicht im Sinne des Erfinders, nee. Ja.
Und das sind halt so Sachen, klar, man kann dann wieder über Google einen Umweg gehen, Formular, Opt-out vornehmen, aber das sind halt wieder so Sachen, wie schade, dass wir nicht die Möglichkeit bekommen, das von vornherein so auszuwählen, weil wir machen das ja auch bewusst, ne? In Absprache mit den Kunden. Klar, wenn die YouTube, Upper Funnel, alles toll, wir sind gar keine Verfechter von diesen Maßnahmen, aber das alles zu vermischen ist halt schwierig. Und viele Kunden wollen halt genau sehen, wofür ihr Budget investiert wird und sei es Branding oder Upper Funnel Maßnahmen. Und dann ist der Return halt anders, natürlich, keine Frage. Aber dann kann man das wenigstens deutlich besser A, steuern und B, auswerten. Das sind halt so Sachen. Und ja, und vielleicht um deine Frage zu beantworten, einfach diese Möglichkeit, meine Channel Distribution innerhalb dieser PMAX auszuwählen, zu sagen, nein, ich will jetzt kein Gmail, YouTube und Display schalten, sondern ich möchte Google Shopping bedienen, hier ist mein Feed. Und ja, so wie früher.
Ja, mal gucken, ob es kommen wird. Also eine spannende Frage, die sich mir jetzt gerade noch gestellt hat. So, wir hatten am Anfang, wurde Brand und Non-Brand zusammengeschmissen. Die Ergebnisse von PMAX-Kampagnen waren dann am Anfang verblüffend gut. Ja, genau, die waren total gut, weil halt Brand mit reingeflossen ist. Ja. Ich glaube, das war halt eben auch strategisch gar nicht so doof, weil die Leute gesagt haben, boah, guck mal, PMAX-Automatisierung läuft mega gut. Bis dann verstanden worden ist, okay, da läuft Brand mit. Also mit Brand kann jeder Schimpanse eine erfolgreiche Kampagne machen, fast. Also ein bisschen überspitzt gesagt. Seht ihr dann jetzt auch, dass die Ergebnisse schlechter werden, einfach weil die Brand rausgeht, oder ist die Performance nach wie vor sehr, sehr gut?
Ja, total. Also wir haben Cases, da hat die Brand das einfach getragen. Vor allem, wenn wir sehen, also man muss ja nochmal unterscheiden. Ich meine, wenn jemand, also PMAX ist ja vor allem für Leute wahrscheinlich oder für Werbetreibende da, die keine Agentur haben und die können ja jetzt mittlerweile sehr, sehr einfach so eine smarte Kampagne vollautomatisiert starten und schon hast du Google Ads oder machst Google Ads, aber das läuft dann alles über die Brand, ne? Mhm. Also muss man ganz klar so sagen. Und wenn wir jetzt dann die Markenausschlüsse vornehmen, gibt es auf jeden Fall Kunden, die stark einbrechen. Da muss man vielleicht verstärkt mit den anderen Signalen arbeiten und Google so einen kleinen Schubser geben, wie sich die Zielgruppe verhält, was die Zielgruppe sucht, was sie für Interessen hat. Wir hatten aber auch Cases, da hat sich das gar nicht so krass ausgewirkt. Ich glaube, das ist A, von der Brand abhängig, B, vor allem, also das ist halt das A und O, Datenmengen. Datenmengen müssen vorhanden sein. Und wenn Google da es schafft, die Zielgruppe gut zu finden und man sowieso, das spielt ja sehr viel rein, die Webseite, Preis, Wettbewerbsfähigkeit, all solche Themen, dann schafft die PMAX da auch zu performen, auch Non-Brand. Aber das ist dann ein ganz anderer Schuh, auch in einem ganz anderen Dimension, weil wie du gesagt hast, PMAX gestartet, da läuft dann Brand mit rein. Die meisten sehen es wahrscheinlich noch nicht mal, wenn sie jetzt keine Agentur haben oder selber nicht so sehr Manager sind, sondern vielleicht, weiß ich nicht, ein Geschäftsführer oder ein kleiner Laden, eine Person macht alles. Dann macht man die PMAX und die performt da super geil und ja, ist dann am Ende Brand-Traffic.
Ja, und Brand-Traffic ist günstig, sieht immer günstig aus, ist aber sehr teuer zu erzeugen. Also das heißt, dass die Leute nach der Marke suchen, musst du in der Regel sehr viel Media-Budget und Sichtbarkeit irgendwie in die Hand nehmen bzw. organisieren. Mhm. Und dementsprechend ist diese Trennung auch hinten raus, so finde ich aus strategischer Sicht so wichtig, weil du kannst durch den Brand-Traffic sehen, ob sich die Investitionen, die du in deine Marke machst, halt refinanzieren lassen. Also ob du das auch in Umsatz umgemünzt bekommst. Und wenn alles in einen Topf geschmissen wird, dann rechnest du im Prinzip einfach auch komplett andere Maßnahmen damit schön. Und das macht halt eben strategisch überhaupt keinen Sinn.
Ja, jetzt blicke ich gerade die ganze Zeit auch wieder zurück, wie das alles gestartet ist. Ne? Wir konnten ja teilweise nicht mal sehen, wie viel Geld jetzt wirklich in Shopping oder Search oder YouTube geflossen ist. Und dass wir diese Fragen nicht beantworten konnten, ohne dass dann diese tolle Community auch Skripte gebaut hat auf eigene Faust oder dann auch Toolanbieter darauf zurückgegriffen haben, so PPC-Management-Tools jetzt beispielsweise, die uns dann geholfen haben, bis Google selbst auf die Idee kam, mal zu zeigen, ja, wo geht denn eigentlich das Geld? Und ja, sei mal dahingestellt, wie schnell das alles passiert wäre, wenn die Community da nicht gegengekommen wäre, die Daten auszulesen. Das ist schon Wahnsinn. Und mittlerweile, vielleicht, das ist auch noch ein ganz kleiner Punkt, kann man wenigstens halt so in YouTube Placement-Bericht sehen, zu schauen, wo meine Ads auf welchem Kanal geschaltet werden, weil das ist auch so ein Punkt natürlich. Brand Safety, auch nochmal so ein Stichwort. Ich will ja nicht auf jedem Kanal, der da draußen auf YouTube existiert, meine Werbung zeigen, weil manches schadet der Reputation, definitiv. Mhm. Weil man dann in den Kontext gestellt wird mit einem Channel vielleicht, der, weiß ich nicht.
Na, sagen wir mal fragwürdig.
Fragwürdige Inhalte sendet, genau.
Auch das, da gibt's ja auch bei YouTube nicht nur die schönen Dinge des Lebens. So. Haken dran an PMAX, also Fazit wäre da, nutzt die Möglichkeiten, Sachen auszuschließen, geht in die Berichte rein, arbeitet damit, wenn ihr da Fragen zu habt oder da nicht weiterkommt oder nicht sicher seid, ob das bei euch richtig funktioniert, sprecht uns einfach an, ist der simpelste Weg, würde ich jetzt mal sagen. Gehen wir mal zu Demand Gen, fand ich einen sehr spannenden Ansatz im Endeffekt, auch kein neuer, führt auch bei Google, also ich glaube, Google stört, dass sie zu wenig Upper-Funnel-Budget bekommen, um es mal so zu sagen. Dass das Lower-Funnel-Budget, also quasi das, was wo die Nachfrage abgegriffen wird, das landet eh bei Google. Das ist, also ich glaube, da ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Bei Upper-Funnel wollen sie mehr mit verdienen, weil da geht halt eben zu viel irgendwie dann an die Media-Agenturen noch. So. Schaffen sie das mit Demand-Gen? Was sagst du?
Boah, ich glaube, es ist besser, ja, definitiv. Weil die Kampagne an sich, ich finde es cool, dass du es so feierst. Wir finden es eigentlich auch ganz gut, vor allem jetzt durch dieses Jahr erst, letztes Jahr, fragwürdig. Aber durch die ganzen Sachen, die jetzt kamen, neue Anzeigentypen, so Karussell-Ads und so, das sind halt einfach so komplett neue Features, die wir vorher nicht hatten bei Google Ads. Das macht ja ein bisschen schon Spaß.
Die Kolleginnen und Kollegen von Social, die hatten das die ganze Zeit schon.
Ja, genau, die ganze Zeit, wir nicht. Das macht dann schon mehr Spaß, so neue Sachen natürlich auszuprobieren, wenn man auch endlich mal sieht, ich konnte wirklich, oder wir können auch immer noch wählen, auch zwischen den Anzeigentypen, und das ist dann wieder so ein Luxus irgendwie, wow, ich kann eine Auswahl treffen. Ich kann das ein bisschen steuern und genau, und jetzt diese Kombination dadurch, dass jetzt auch wie bei PMax wir ja Feed-Only noch schalten können, geht das auch bei Demand-Gen und dadurch wird das Ganze nochmal interessanter, weil dann auch Leute, die oder Werbetreibende, die ja schwierig zu überzeugen sind, jetzt Branding zu schalten, vielleicht mit Demand-Gen trotzdem diesen Performance-Aspekt dabei haben und wir schon versuchen da natürlich auch auf den ROAS zu optimieren, wenn das gewünscht ist, wenn Reichweite eben nicht relevant sein sollte. Und ich habe es eben gesagt, dieses Lookalike-Zielgruppen, das ist halt wirklich sehr interessant. Wir hatten das sonst auch immer sehr gerne verwendet. Wir haben als Beispiel First-Party-Data vom Kunden nehmen wir, spielen das ein, Google hasht das dann alles und hilft oder versucht dann anhand dieser Daten, die ja wirklich vom Kunden kommen, First-Party, ähnliche Kunden oder ähnliche Nutzer zu finden, damit sie zu Kunden werden. Und das wurde dann weggenommen. Das waren dann ähnliche Zielgruppensegmente genannt letztes Jahr und ist jetzt dieses Jahr als Lookalike wiedergekommen. Und da bin ich sehr gespannt, was da passieren wird, weil das hat sonst immer sehr, sehr gut funktioniert.
Ist Demand-Gen, wir haben jetzt bisher einen sehr starken E-Commerce-Fokus gehabt, was so auch die Features anging. Mhm. Ist Demand-Gen auch was, wo wir sagen, eher in der Lead-Generierung spannend, auch für B2B-Unternehmen vielleicht spannend?
Ja, schwierig. Also wir testen es gerade bei Lead-Gen-Kunden, sonst bei mir. Mein Fokus ist ja E-Commerce, aber nichtsdestotrotz haben wir einen großen Lead-Gen-Kunden, der bei mir liegt und wir testen es gerade. Es ist halt toll, vor allem für neue Produkte, glaube ich, wenn man was Neues launcht, da machen wir das jetzt auch gerade, da richtig ordentlich Traffic und auch mal Awareness zu zeigen. Guck mal hier, Händler X hat jetzt Produkt Y, da hilft das enorm. Die Ergebnisse, ja, vielleicht können wir das mal im Rahmen oder im Nachgang nochmal teilen, wie sich das entwickeln wird, aber es ist sowieso wie immer, meiner Meinung nach, immer ein Test wert, denn nur weil es für irgendwie nicht funktioniert, bedeutet es nicht, dass es für euch nicht funktioniert. Vor allem auch nicht, wenn ihr in derselben Branche tätig seid. Das ist super unterschiedlich, die Ergebnisse. Und hängt ganz stark einfach von Assets ab. Die Qualität der Sachen, die ihr da einfach reingebt quasi und Google zur Verfügung gebt, davon lebt das Ganze auch. Und dann natürlich auch hinten raus sauber alles auf der Webseite passiert. Aber ich denke, Demand-Gen ist in jedem Fall ein Test wert. Vor allem jetzt mit den neuen Features, falls ihr es vielleicht letztes Jahr schon getestet habt, könnte das wieder interessant sein.
Dann machen wir jetzt wieder einen Sprung Richtung E-Commerce. Google Shopping, hast du auch gesagt, tut sich was.
Also ja, genau.
Also ich als E-Commerce-Fanboy ein Traum.
Ja, das ist natürlich immer spannend. Da schaue ich immer ganz genau dann hin. Wir hatten, hier ist auch KI wieder so ein Thema. Woher kommt die Inhalte? Ich glaube, das wird generell im Internet natürlich allgemein Thema werden. Nee, ist das jetzt KI generiert oder hat das jetzt ein Mensch erstellt? Und da gibt es ja, ich glaube, ja auch immer noch keine Lösung, wie man das alles kennzeichnet. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, als Beispiel in den Product Feeds die Attribute entsprechend zu kennzeichnen, dass das eben KI generiert ist. Das haben wir noch nicht getestet, weil wir selber noch wenig bei dem E-Commerce zumindest mit KI generierten Sachen von den Kunden arbeiten. Aber jetzt, ich habe es ja gesagt, mit Imagen 2, mit Gemini, mit oder eben als Bard, das wird immer mehr kommen. Und wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Und das ist ja auch die Zukunft. Das wird sehr interessant werden. Und generell so das ganze Thema Feed und Attribute. Dazu haben wir auch letztes Jahr auch ein Webinar gehalten. Schaut euch das sonst nochmal an, wie wichtig eigentlich der Feed ist, das A und O. Weil wir arbeiten ja nicht mit Keywords im Google Shopping. Das haben viele nicht auf dem Schirm, sondern tatsächlich nur mit dem Feed. Und der ist ausschlaggebend für alles. Für die Ausspielung, also für eure Reichweite, für euren Traffic und am Ende auch für eure Performance. Und das muss einfach alles stimmen. Und da tut sich einiges auch nochmal. Im Laufe des Jahres wird noch einiges dazukommen. Und wenn man immer so mal Richtung USA schielt, da kann man immer sehen, was uns eigentlich auch erwartet. Und als Beispiel ich glaube, das war letztes Jahr schon angeteasert, dass man auch bald Autos oder Gebrauchtwagen kaufen kann bei Google Ads oder gelistet werden in Google Shopping. Mhm. Und da muss natürlich dann neue Attribute hinzukommen, wie Kilometerstand. Also das brauchst du ja heute nicht. Für, keine Ahnung, okay, für den Kühlschrank oder so. Aber da wird einiges kommen. Und generell werden immer viele Sachen überarbeitet. Also da lohnt sich da auch am Ball zu bleiben. Wenn ihr Elektrogeräte verkauft, Energieeffizienzklassen sind dann auch wie so ein ja, super wichtiges Attribut natürlich für den Nutzer zu verstehen, wo sich das Produkt befindet. Und da tun sich einfach Dinge und auch neue Möglichkeiten auf, wo man unbedingt dranbleiben sollte.
Okay, also das heißt, für alle, die im Moment Shopping machen wollen, aber den Feed noch nicht so wirklich im Blick haben, viel, viel, viel mehr Energie da reinstecken, schließt ihr raus. Und alle, die das, wo das auch schon läuft, schaut regelmäßig rein, was gibt es an neuen Attributen, die dann da übertragen werden, weil wenn der Wettbewerb es nutzt und ihr nicht, sowas wie eine Energieeffizienzklasse bei einem Kühlschrank, ja, dann habt ihr einfach direkt wieder mal einen Wettbewerbsnachteil.
Ja, ganz genau. Und Feed ist unheimlich wichtig, bitte nicht vergessen, eigentlich das Wichtigste, das Herzstück des Google Shopping, auch sicherlich bei anderen Retail-Media-Plattformen wie Amazon, es läuft alles über den Feed und der muss stetig bearbeitet werden und optimiert werden. Da liegt, das glaube ich, das größte Potenzial, kann man so sagen. Nicht jetzt im Kampagnentyp nochmal die kleinste Einstellung vornehmen oder 10 Euro mehr Tagesbudget zu geben, sondern einfach am Feed zu arbeiten.
Auch wenn da Fragen sind, ihr auch nach Tool-Empfehlungen oder sowas sucht, womit kann man das gut handeln, weil von Hand zu machen vielleicht auch nicht mehr der beste Weg. Je nachdem auch, wie viele Produkte du hast, einfach uns ansprechen. Ja. So, was gibt's noch bei Google Shopping? Noch irgendwelche Updates?
Ja, vielleicht noch ein großer Punkt, ist vielleicht für die wenigsten interessant, aber die Inventarfeeds, also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein Produkt sucht, was ihr vor Ort kaufen könnt, sei es jetzt im Rewe oder in irgendeinem Baumarkt, weiß ich gar nicht, ob ich die Marken nennen darf.
Darfst du. Wir sagen so oft Google in diesem Podcast, dann ist alles egal.
Sei es Lebensmittel oder was im Baumarkt kaufen wollt, dann seht ihr ja sehr oft eine Abholbar schon irgendwie als kleines Badge daneben und das funktioniert halt über diese lokalen Inventarfeeds, also ihr übergibt quasi an Google die Information, dass ihr das vor Ort habt, im Store irgendwie, ne, mit folgendem Stock-Inventar und dann können Nutzer eigentlich sehen, ja geil, hier um die Ecke kann ich das eigentlich jetzt direkt kaufen. Ich muss das jetzt nicht online bestellen, vielleicht einen Tag warten oder zwei oder wie lange auch immer. Und da sind die Anforderungen deutlich geringer geworden. Man musste früher einen ganz langen Prozess durchlaufen. Ich glaube, ganz früh ist da noch jemand von Google gekommen und hat sich wie gezählt gefühlt. Am Telefon musstest du den Bestand übergeben. Es war tatsächlich solche Sachen, haben man gehört. Und heute muss man nicht mal mehr den exakten Bestand übergeben, sondern einfach nur, wie wir das auch im Google Shopping kennen, ist auf Lager, ist nicht auf Lager, ist vorbestellbar, solche Sachen. Also wirklich deutlich weniger Informationen, deutlich weniger genaue Informationen können euch jetzt schon ausreichen, um diese lokalen Inventarfeeds zu schalten. Was, wenn ihr einen Store habt, ein Gamechanger sein kann.
Ist jetzt außerhalb von Google Ads, aber ich habe mal irgendwann es entdeckt bei Obi auf der Seite, dass dann sogar, wenn du lokalen Store ausgewählt hast, dann steht da sogar Gang 23, Regal 5 oder sowas.
Mega, oder?
Ja, und ich fand das total gut. Ich glaube, Obi muss das machen, weil einfach die Qualität der Mitarbeitenden auf der Fläche nicht gut genug ist.
Aber auch die Quantität wahrscheinlich.
aber diese Vernetzung, ich meine, der stationäre Handel hat ein großes Problem und kann dadurch wieder mehr belebt werden. Also ich finde das einen sehr guten Ansatz. Sehe es nur bisher bei den Großen auch tatsächlich, ist mir bisher aufgefallen auf der Suchergebnisseite. Ich glaube, da ist noch ein sehr, sehr großes Potenzial dann auch für kleinere Händler einfach, um sich da dann nochmal einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
Ja, und oft war wirklich dieser Feed diese Hürde. Wirklich, also aus eigener Erfahrung, auch mit anderen Kunden, auch vor Jahren schon, war das immer eine Riesenhürde und ein Riesenaufwand. Und es ist natürlich erfreulich, dass das jetzt so etwas vereinfacht wurde.
So, von den großen Themen, die wir jetzt eingangs besprochen haben, würde ich gerne nochmal in das Thema Tracking mit reingehen, weil das ist ja eins, was brutal schwer ist. Für Google ist es ja existenziell, weil nur wenn wir wirklich auch den ROI, ROAS, wie auch immer, sehen können, wird mehr Geld in die Google-Produkte reingesteckt. Was, also ich meine, von außen sehr, sehr viel, sagen wir mal, Legal-Themen, die da natürlich mit reinfließen, wo Google gezwungen wird, auch zum Teil wirklich sehr, sehr positiv gezwungen, weil sonst bewegen die sich nicht.
Genau.
Was sind denn die Antworten da drauf, damit wir bessere Daten haben, damit wir damit weiter halt eben auch datenbasiert optimieren können?
Ja, Google, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, versucht natürlich, weil sie davon leben, uns mit Tools zur Seite zu stehen, sei es Diagnosetools, aber auch Tools, um Daten überhaupt zu generieren. Und sei es jetzt das Conversion Modeling, Stichwort halt Consent Mode V2, dass wenn der Nutzer keinen Consent gibt, das modelliert wird, damit Google und wir auch immer noch genügend Daten haben, erfolgreich Marketing zu machen.
Also Google rät ein bisschen.
Ja. Ich bin auch nicht tief genug im Thema, aber ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so für uns oder unsere Analytics-Abteilung einsehbar ist, was da modelliert wird. Zumal es gibt im Google Ads-Konto, kann man sehen, dieser Einwilligungsmodus ist aktiv und mehr Informationen gibt es da nach einer gewissen Zeit auch gar nicht mehr. So, das läuft quasi. Wir beobachten das ganz genau, haben jetzt aber keine großen Auswirkungen gehabt in der Szene. Ja, eigentlich hieß es ja auch, wenn das Tracking vorher lief, dann sollte es keine Einbrüche geben, weil dann war schon alles korrekt eingestellt. So ist es auch gewesen im Großteil. Und ja, also das wäre halt eine Sache, ist das ganze Conversion Modeling Thema. Und hinzu kommt dann noch ein neues Tool, ich glaube, das hieß Meridian. Da konnte man, dann muss man sich auch einen Zugang beantragen. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile aus der Beta raus ist. Wir nutzen selbst auch noch nicht, aber das soll auch dabei helfen, mal zu verstehen, wie das im Marketing Mix Model eigentlich zustande kommt. Woher kommen die Daten? Sei es jetzt für die Budgetallokation oder auch für Effektivitätsmessungen. Da kommen halt Dinge, die Google natürlich ganz doll am Herzen liegen, dass wir die nutzen und auch Daten preisgeben und Daten erfassen, damit Google überhaupt die Arbeit vornehmen kann und weiter Richtung Automatisierung gehen kann, was halt eben einfach von den Daten lebt, und da sind die drauf angewiesen. Die Frage ist natürlich, wie weit kann dieses Modeling gehen von den Conversion? Ich glaube, das wird dann erst die Zukunft zeigen, weil das alles noch sehr frisch ist mit dem Consent Mode V2 und die Auswirkungen jetzt ab März noch nur kleine Teile betrafen, die jetzt kein Genickbruch sind, aber auch schwerwiegen wie Remarketing. Aber irgendwann im Laufe des Jahres kann man dann, wenn man da nicht mitmacht, eben nicht mal mehr Conversion erfassen, und dann wird es ganz kritisch, weil dann kann man nicht mehr mit den Algorithmen arbeiten und man selber bekommt ja auch gar nicht mehr die Informationen, was bringt denn jetzt wie viel Ertrag oder Umsatz.
So, was in dem Kontext aus meiner Sicht entscheidend ist, da auch dabei bei den Modellierungsmodellen, ihr habt ja eure eigenen Daten. Ihr könnt ja im Shop sehen, wie viele Käufe kamen. Ihr könnt, wenn ihr eine Lead-Generierungskampagne macht, spezielle Landingpages nehmen, die ihr nur in Google Ads-Kampagne macht, und einfach mal das echte Bild, was ihr habt, dann mal abgleichen mit dem, was ihr an Conversions sehen könnt, die noch erfasst werden, und denen, die modelliert werden, sodass ihr einfach, diese Werte werden schwanken, erfahrungsgemäß immer, aber dass ihr mal so ein grobes Bild habt und einfach sagt, okay, wenn die modellierten Conversions, nehmen wir an, die sind zum Beispiel 10% über dem, was bei euch ankommt, dann hilft das einfach, Budgetentscheidungen zu treffen, das hilft einfach auch, Ziel-CPLs oder CPOs irgendwie zu definieren. Wichtig, wie immer beim ganzen Thema Data, nutzt eure eigenen Daten. Sorgt dafür, dass ihr First-Party-Daten habt, mit denen ihr arbeiten könnt, und die dann halt eben abzugleichen, und vertraut nicht blind auf das, was Google da macht.
Ja, zumal, ich habe irgendwie dieses ganze Diagnosethema, wenn ihr jetzt umgestellt habt, jetzt ist es schon leider zu spät, dann hattet ihr die ersten 30 Tage auch die Möglichkeit zu sehen, wie hoch ist der Anteil der modellierten Conversion. Aber nach 30 Tagen verschwindet diese Einstellung für immer. Also ihr habt quasi nicht mehr diese Einsicht, und dann wird es umso wichtiger, was Robin gerade gesagt hat, das selber mal, auch für sich selbst natürlich in erster Linie, mal klar zu machen, was wird hier modelliert und was sind tatsächliche Käufe gewesen oder Leads.
Also vertraut da nicht blind Google, und vor allen Dingen, wenn da neue Sachen kommen, wenn da halt Änderungen kommen, beschäftigt euch schnell damit, weil es ist existenziell. Und wir haben so viele Kunden gesehen, die einfach da auch die Stichtage nicht gehalten haben. Und euch fehlt dann einfach Transparenz in den Daten. Wir müssen datenbasiert optimieren, sonst wird das Ganze weniger Spaß machen.
Ja, wir haben, ist vielleicht eine kleine Auswirkung. Schaut sonst mal in euren Verlauf eurer Zielgruppenlisten, die Menge oder die Fülle, quasi die Anzahl der Nutzer da drin. Wenn ihr das eben nicht rechtzeitig umgestellt habt, dann sind da teilweise die Nutzeranzahlen ganz stark eingebrochen, weil der Consent da dann einfach nicht mehr richtig gegeben werden kann oder nicht mehr erfasst wird, vielleicht auch nicht mehr richtig transportiert wird. Aber da würdet ihr einen ganz starken Einbruch sehen eurer Zahlen. Und diese Nutzer fallen dann natürlich auch raus aus der Bewerbungsmöglichkeit. Die sind nicht mehr da.
So, jetzt haben wir ganz viel über Google gesprochen, und da gibt's ja noch so einen kleinen unbedeutenden Wettbewerber, fast Microsoft Ads. Yeah. So, die waren nicht faul, Microsoft. Da gab's ja halt eben auch, nachdem sie dann OpenAI akquiriert haben, so den Aufschwung angekündigt. So, jetzt wird Microsoft deutlich mehr Traktion kriegen. Spannend ist immer, wir können das relativ gut sehen. Also ob, sage ich mal, das Suchvolumen dann auch über Microsoft steigt, weil wenn wir Ads schalten. Erste Auswirkungen, sieht man da was? Also sehen wir, dass Microsoft Ads mehr Klicks, mehr Impressions generieren seitdem?
Ja, aber ich, man kann noch weiter zurück, also nicht nur seitdem, einfach generell gewinnt Microsoft immer mehr an Nutzer und auch Suchvolumen und Traffic, und ja, seit dem Thema auch. Also ich glaube, zumal der Hype war halt enorm, ne? Muss man sagen, auch nicht nur wegen den Schlagzeilen, auch jetzt ohne die, ja, fragwürdigen Schlagzeilen da mit dem On- und Offboarding von Sam Altman, ist, glaube ich, der ganze Hype um OpenAI und dann noch mit Microsoft zusammen in der Kooperation ja riesig. Und da waren viele Leute direkt auch natürlich gespannt, wow, ich probiere das mal aus. Ja. Mhm. Guck mir das mal an, was das für einen Impact haben kann.
Mhm. Wir supporten grundsätzlich immer auch bei, oder bei meinen meisten Kunden, dass sie nicht nur Google Ads schalten, sondern auch Microsoft Ads, weil ich sag mal, ROI, so die alle relevanten Zahlen sind oft besser als bei Google, außer die Reichweite halt. Auch da tut sich ja dann eine Menge. Auch deren Produktmanager sterben nicht an Langeweile, sondern machen halt eben auch viele neue Features. Was davon ist relevant? Was davon sollte man sich mal anschauen?
Viel, also Performance Max, bam, wieder das tolle Wort. gibt's auch bei Microsoft oder Bing Ads, Microsoft Ads mittlerweile. Und ganz cool vielleicht für die meisten, man kann es halt direkt aus dem Google Ads Editor importieren. Und man merkt, wie doll Microsoft der eigentlich pusht, denn wir kriegen halt, unsere Kunden kriegen manchmal E-Mails auf ihre Microsoft ja hinterlegte E-Mail-Adresse, dass die Gutscheine erhalten, wenn sie direkt irgendwie ihre Kampagnen aus dem Google Ads Editor importieren. Also da ist natürlich, also Microsoft pusht in diese Richtung ganz doll und man wird ja quasi noch aktuell sogar monetär, einen ganz leichten Rahmen, aber belohnt dafür, dass man Dinge übernimmt oder einfach importiert und ausprobiert. Und das lohnt sich auf jeden Fall, weil bei Microsoft hat sich einiges getan. Ich glaube, das Coolste für uns war das ganze Thema auch Gebotsstrategie mit Conversion-Wert maximieren, weil das ist das, was im E-Commerce natürlich das Allercoolste ist, was wir nutzen. Das geht jetzt auch bei Microsoft Ads für Such- und Shopping-Kampagnen. Und das war früher nur für diese smarten Kampagnen möglich, die für uns wiederum ja ziemlich uninteressant waren, weil smart bedeutet gleichzeitig, Google macht alles, wir machen gar nichts. Und das war, ja, dieser Mix einfach daraus, ne? Smart und dann mit dieser Geburtsstrategie war weniger lukrativ, sage ich mal, und interessant für uns alle. Jetzt wiederum ist es ein bisschen besser geworden. Und abseits davon gibt es jetzt auch, jeder kennt diese Google Click ID, also G-Click. Und das gibt es jetzt auch bei Microsoft seit diesem Jahr, um einfach auch besser zu verstehen, woher kommt der Nutzer oder die Conversion. Auch mal, um das aufzudrieseln, welche Kampagne, welche Anzeigengruppe und welches Keyword war dafür verantwortlich. Das ist natürlich cool.
Also das heißt, da tut sich auch eine Menge. Meine Empfehlung ist, wenn ihr jetzt das hört und sagt, okay, ja, Microsoft, das läuft bei uns nebenbei oder eigentlich machen wir es noch gar nicht so sehr. Sprecht uns da gerne drauf an, weil wir haben sehr viele Erfahrungswerte, wie man halt einfach die Google Ads Kampagnen dann auch auf Microsoft adaptieren und dann auch entsprechend skalieren kann im Rahmen der Möglichkeiten halt bei Microsoft. Da steckt viel Potenzial drin und es ist in der Regel profitabler. Es lohnt sich definitiv. Das heißt, wenn ihr da wenig macht, unbedingt reingehen.
Ja, unterschreibe ich so. Und vor allem vergesst nicht, du hast gerade den Bogen zu OpenAI gespannt. Microsoft macht ihr eigenes, also jeder macht sein eigenes AI-Ding so. Und Microsoft ist, wissen es alle, was das für ein Riese ist, vor allem hinsichtlich AI, KI und Data Models, Clouds und Co. oder Cloud-Lösungen und Co. Da wird einiges kommen und da sollte man ganz genau hingucken. Vielleicht werden ja auch viele Sachen vor Googles tollen, auf der Google Marketing Live gezeigten AI-Möglichkeiten veröffentlicht und unter anderem kam da schon was mit diesen Shorter-Videos, was Google ja auch machen möchte irgendwann. Wir wissen es alle, diese Aufmerksamkeit lässt halt nach der Nutzer und NutzerInnen, dass man Videos, die zu lang sind, aus Performance-Gründen einfach kürzen kann und früher musste man es halt schneiden. Ne? Mhm. Das ist das selber schneiden. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. So, ich bräuchte ein Tool erstmal wahrscheinlich dafür. Und das kannst du halt mittlerweile alles einfach im Interface mit dank Microsoft machen. Das ist richtig cool. Und das ist erst der Anfang.
Das ist eine wunderbare Überleitung. Das ist erst der Anfang. Was kommt denn noch? So, mal, jetzt holt der Eugen mal seine Glaskugel raus. Also sagt nicht nur, was er sich gerne wünscht von Google, sondern, oder auch von Microsoft, sondern woran glaubst du, was werden so die nächsten Dinge sein, die da kommen? Was hat Google vielleicht auch schon angekündigt? Wo sind vielleicht auch irgendwelche Betas jetzt schon im Anmarsch? Worauf müssen wir uns jetzt einstellen, jetzt die nächsten 6 bis 18 Monate? Machen wir ein ganz überschaubarer Zeitraum.
Ich glaube, wir haben letztes Mal eine Wette gemacht, wann es keine Keywords mehr gibt. Wir haben auf jeden Fall mehrere Jahre genannt. Der Zeitraum ist noch nicht gekommen, aber das werde ich mir auf jeden Fall, genau, muss ich auch nochmal angucken, wer da als Gewinner hervorgeht. Ja, super schwierig natürlich, aber was wir in jedem Fall alle mitrechnen können, ist das ganze Thema AI. Also nicht nur, dass jetzt jeder quasi eine schnell binnen weniger Minuten quasi eine Kampagne, eine Google Ads Kampagne vollautomatisiert starten kann und vielleicht sogar erfolgreich wegen Brand Traffic oder warum auch immer, sondern das ganze Thema Assets und Creatives, das wird immer wichtiger werden und man merkt das schon seit letztem Jahr oder durch PMax auch, dass es quasi davon leben soll und jetzt Demand Gen auch. Also wir bewegen uns immer mehr weg von den Texten gefühlt, sondern mehr zu den visuellen Sachen, Bilder und vor allem Videos. Und das merkt man halt sowohl bei Microsoft als auch, egal, Amazon, Google, wo auch immer, welcher Plattform man unterwegs ist, man kriegt viel, viel mehr visualisierte Inhalte dargestellt und dahin wird es gehen. Also wir können auf jeden Fall damit rechnen, dass wir allein im Google Shopping Tab, aber wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, früher oder später im Such Tab, wo sich eigentlich der Großteil der Nutzer dann aufhält, immer mehr Videos sehen werden. Produktvideos, vielleicht Brandvideos, das ist auch ganz wichtig. Und was auch kommen wird, wurde gezeigt, also du hast es schon vorhin genannt, User-Generated Content auch bei Google. Also nicht nur, dass ihr als Brand euren Schuh zeigt, der sich dann irgendwann auch so Immerse-View-mäßig drehen wird und Leute ihn sich quasi aus jeder Perspektive 360 Grad angucken können, was echt fancy wahrscheinlich sein wird. ihr könnt dann aber auch, wenn ihr mit Influencern zusammenarbeitet oder eben User-Generated Content habt, dass selbst diese Inhalte für euer Produkt quasi angezeigt werden. Weil jetzt kennen wir es, ich sehe einen Schuh, ist ein Bild. Sondern ich sehe ein Bild und einen Titel und einen Preis meinetwegen. Und hoffentlich, ja, wenn mehr Attribute gepflegt wurden, auch das. Aber dass ich dann mehrere so Slideshows sehen kann, dass ich mehr Bilder und auch, wie gesagt, Videos dann zu diesem Produkt auf der Google-Ergebnisseite sehen kann. Und der muss dann nicht von der Brand kommen, wie gesagt. Also User-Generated Content im SEO, super wichtig, du hast es schon gesagt. Und das wird auch bald bei Ads sicherlich einen Platz finden. Also Creatives, ganz wichtig, die Erstellung davon. Und weil wir alle wissen, dass man dafür ordentlich Ressourcen benötigt, werden da halt jede Menge Tools kommen. Darauf kann man sich einstellen. Das hat Google auch letztes Jahr und dieses Jahr gezeigt, was da alles kommen wird. Vor allem im Interface selber Prompts eingeben, Text-to-Image habe ich eben schon gesagt. Also du gibst Sachen ein und es wird dir binnen Sekunden, das ist so schnell, wie schnell, es ist krass, wie schnell diese Modelle rechnen können, die der Output gegeben. Und ich glaube, da wird die Qualität immer mehr zunehmen, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, damit kann man sicherlich früher oder später sehr, sehr coole Ergebnisse erzielen, ohne jetzt aufwendig in-house das produzieren zu müssen.
Okay, AI wird mehr und
immer mehr und vor allem halt Creatives, das kann man sich ganz doll merken.
So, ein wilder Ritt durch 12 Monate Google Updates plus ein kleiner Blick in die Glaskugel. Mit Eugen habe ich genau das gemacht. Wir haben über die Google Updates gesprochen. Wir haben unsere Einschätzungen dazu mal auch gesammelt. Ich fasse mal zusammen. Wichtigste, spannendstes Themengebiet ist eigentlich das ganze Thema Performance Max. So, wir haben es, als wir das letzte Mal hier on air gesprochen haben, sehr verflucht. Nach wie vor ist Eugen und auch seine Kolleginnen und Kollegen, sie sind keine Fanboys davon und Girls, aber es wird ein bisschen besser. Das heißt, es gibt mehr Insights, es gibt mehr Transparenz. Die PPC-Community, hast du so schön gesagt, hat da auch Druck gemacht und dementsprechend hat Google da auch mehr Einblicke gegeben. Sowas wie die Trennung von Brand und Non-Brand-Traffic ist etwas, was extrem hilfreich ist. Und dementsprechend, wenn du das jetzt bei dir noch nicht umgesetzt hast, geh da tiefer rein und guck, dass du da aus den Performance-Max-Kampagnen die Optimierungshebel, die wenigen, die es gibt, auch wirklich komplett ausschöpfst. Und wenn da Sachen sind, die dich stören, teile es mit. Geh Google auf die Nerven, damit sie da halt eben auch entsprechend das Produkt besser machen für uns Werbungtreibende und nicht nur besser für die Aktionäre von Google. Zweites großes Thema, neuer Kampagnentyp oder ich meine auch ganz taufrisch ist er nicht mehr, aber auch er wird besser, das Thema Demand-Gen-Kampagnen. Das heißt, es ist eher Upper Funnel, viel visuelle Elemente, Videos mit drin, sehr spannend, Geotargeting-Möglichkeiten sind mit drin, du kannst Lookalike-Zielgruppen da jetzt mit einbauen. Das heißt, du hast dadurch die Möglichkeit, Nachfrage zu kreieren. Eugen hat es sehr schön gesagt, wenn du zum Beispiel Produktlaunches machst oder neue Marken launchst, extrem gut, um sehr viel Sichtbarkeit auf einen Schlag zu kriegen mit kreativeren Anzeigentypen. Also nicht nur Text-Bild-Kombination, sondern da passiert eine ganze Menge. Würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich bin doch schon angetan von den Möglichkeiten, weil Google dadurch halt eben, sag ich mal, den Funnel ein bisschen weitermachen kann und auf eine sehr pragmatische Art und Weise es dir ermöglicht, ja, da halt eben auch reichweitenstarke Sachen zu nutzen. Im Bereich Google Shopping tut sich auch eine ganze Menge. Du kannst mehr machen, musst dafür aber deinen Feed im Griff haben. Das heißt, auch hier, egal was da an neuen Möglichkeiten kommt, wie zum Beispiel neue Attribute, die eingebaut werden, sodass du dann die Energieeffizienzklasse deines Kühlschranks da mitgeben, finde ich ein schönes Beispiel, nutz diese neuen Attribute, schau an, welche du noch bisher nicht nutzt und investier viel Zeit in das Thema Feed-Optimierung, weil egal, was Google da macht, ohne einen guten Feed funktioniert das Ganze nicht. So, dass wir um das Thema KI nicht drum rumkommen, ich glaube, ich kann keinen Podcast mehr aufnehmen, wo nicht irgendwie KI irgendwie auch einen gewissen Schwerpunkt einnimmt, wird bei Google insbesondere im Bereich der Creative-Erstellung wichtig. Also so, dass du von Canva quasi die Sachen direkt dann auch in deine Google-Ads-Accounts reinschubsen kannst. Aber auch, ich glaube, da wird es noch viel, viel mehr geben, dass KI-generierte Inhalte dann in der Oberfläche direkt etc. Beschäftige dich damit und vor allen Dingen halt eben sei kreativ, nutz die Möglichkeiten. Es wird bewegt. Wegbild mehr geben, dann hat Eugen prognostiziert auf der Google-Suchergebnisseite, ist für den E-Commerce essentiell, wenn du dann deinen Sneaker halt eben von allen Seiten automatisiert zeigen willst, ist entsprechend das Thema wichtig. So, ein großer Punkt war auch das ganze Thema Tracking und Daten. So, gab es von rechtlicher Seite aus entsprechend halt eben das Thema Consent Mode, falls du da dich noch nicht mit beschäftigt hast. So, 3, 4, 5, 6 Monate bist du damit jetzt zu spät, aber der beste Zeitpunkt, das dann zu machen, ist heute. Also dementsprechend geht in das Thema rein und ansonsten das Thema Modellierung von Conversion-Werten, weil Google hat weniger Daten zur Verfügung, gehen hin und modellieren die, das heißt, sie machen Prognosen, was wahrscheinlich an Conversion angekommen ist. Schaut euch das an, vergleicht es mit den echten Conversion-Daten und vor allem vergleicht es mit dem, was bei euch im System hinterlegt ist. Also das, was bei euch im Shop an Umsätzen reinkommt oder was halt eben dann auch an Leads reinkommt, um zu verstehen, wie gut die Kampagnen funktionieren. Also da bitte sehr tief in das Thema reingehen, weil wir werden nicht drum rumkommen. Spannend, Kooperation mit Reddit und Kooperation mit Pinterest. Reddit sehe ich eher im SEO-Bereich, aber wird auch im SEA-Bereich eine Relevanz haben. Die Kombination mit Pinterest ist für alles, was, sage ich mal, mit schönen Bildern verkauft wird, mega, mega spannend. Also da würde ich tiefer reingehen und das gleiche gilt auch aus meiner Sicht für das ganze Thema Microsoft Advertising. Wer da bisher noch nichts macht, bitte hingehen und einfach diese Möglichkeiten, wie zum Beispiel PMax-Kampagnen von Google direkt rüber zu schubsen zu Microsoft, super hilfreich. Oder halt eben auch die Microsoft Click-ID zu nutzen, um tiefergehende Daten zu haben, besseres Verständnis zu haben, wer konvertiert da bei mir eigentlich und wie viel Umsatz mache ich darüber. Also das heißt, es ist eine Menge passiert und es wird eine Menge passieren. Und insbesondere da im Bereich der Creative-Erstellung, glaube ich, wenn ich einfach mal Eugens Meinung folge, ich schließe mich da einfach an, das mache ich ganz gerne, weil er hat mehr Ahnung als ich, wird da sehr, sehr viel passieren. Und das Thema Automatisierung wird uns nicht loslassen und ich hoffe, dass wir auch nicht komplette Intransparenz haben. Also Prognose, in den nächsten 18 Monaten wird es noch Keywords geben, was sagst du?
Ja.
Wunderbar. So, das war meine Zusammenfassung. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Wahrscheinlich haben wir noch 23 Updates vergessen, die kleinere, ja, aber...
Wir haben auf jeden Fall nicht alles genannt, nicht ansatzweise alles genannt, aber das sind die ganz großen Punkte. Wenn man tiefer reingeht, es ist sehr viel passiert und es wird weiterhin sehr viel passieren. Also man muss dranbleiben. Ich glaube, das war auch letztes Mal unser Punkt. Unbedingt dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben. Es kommt sehr viel, nutzt es, wenn ihr es nicht nutzt, der Wettbewerb nutzt es. Und ja, ist es überlebenswichtig, glaube ich, bei Google Ads.
Wunderbar. So, wenn du Fragen dazu hast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, komm gerne auf mich oder Eugen zu. Wenn du Probleme bei der Umsetzung hast, sowieso auch sehr gerne. Und ansonsten würde ich sagen, wann machen wir das nächste Update? Prognose?
Ich würde sagen, Dezember klingt gut.
Dann Dezember.
Können wir ins nächste Jahr gucken und schauen, was dieses Jahr wirklich umgesetzt wurde. Wurde, aber nur als Idee.
Das wird der Eugen im Dezember verfluchen, weil er dann die ganze Zeit mit seinen Shopping-Kampagnen für das Weihnachtsgeschäft beschäftigt ist. Aber jetzt hat er hat sich öffentlich jetzt geäußert dazu, dass ich ihn im Dezember vors Mikro zerren kann. Also im Dezember gibt es das nächste Update zum Thema Google Ads. Ich sage vielen, vielen Dank, Eugen.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte, Robin.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank dir fürs Zuhören. Nicht vergessen, Podcast abonnieren, weil spätestens im Dezember kommt das nächste Google Ads Update. Und natürlich auch gerne mit 5 Sternen bewerten, das macht mir große Freude. Und wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Ciao, ciao.